Herzlich willkommen zur fünften Folge von Digital Work Stories. Wir sind wieder hier, um mit euch über die tollen Themen, über das End-User-Computing und so weiter zu sprechen. Heute geht es im Hauptaugenmerk, so wie ich das verstanden habe von meinem Kollegen, um das Thema Desktop on the Cloud. Was ist Cloud? Was bedeutet Desktop in the Cloud? Und was es für Use Cases gibt? Ich gebe auch direkt mal an meine Kollegen weiter, weil hier bin ich, ehrlich gesagt, mal wirklich kein guter Ansprechpartner für. Kollegen, bitte, eure Bühne.
Gerne. Danke. Und dann onboarden würde ich auch gleich mal direkt.
Hervorragend.
Im gleichen Zug, ja. Genau, wie alle anderen auch.
Wir fragen gleich ab am Ende.
Absolut. Ob alle aufgepasst haben. Genau, ich nehme das erstmal im ersten Rutsch mal an mich. Und für viele Leute, die es, ich weiß nicht, ob es alle überhaupt wissen, aber es gibt halt von VMware nicht nur die virtuelle Desktop-Infrastrukturlösung von der Horizon On-Premises, also dass ich es halt selber in meinem Rechenzentrum betreiben kann, sondern es gibt das Ganze auch als Cloud und als Horizon Cloud Service. Und dieser Horizon Cloud Service hat wieder mal auch ein paar verschiedene Geschmäckle, was man so schön sagt. Und zwar kann ich den auf den verschiedensten Cloud-Plattformen betreiben, ne? Also auf VMC und AWS, Google Cloud, Microsoft, oh, jetzt verlassen Sie mich, Microsoft, Azure,
Oracle.
VMware Service, also zum Beispiel der Name Oracle, genau, also die ganzen verschiedenen Hyperscaler. Und wir wollen heute aber eigentlich ganz gerne mal eine etwas andere Variante davon mal euch erklären und zeigen. Und zwar das VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure. Das ist nämlich eine ganz spezielle Horizon Cloud. Und warum die speziell ist, ganz einfach, die läuft nämlich nicht auf einem VMware Hypervisor. Das Interessante bei all den anderen Sachen und bei euch im Rechenzentrum, wenn ihr es betreibt, habt ihr immer in der Regel immer einen vSphere darunter, einen VMware Hypervisor drunter. Und bei dem VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure, ja, ich muss es richtig sagen, sonst haut mich das Marketing von VMware nachher, da ist es anders, da läuft es nämlich halt auf dem Microsoft Hypervisor. Ne? Also man könnte jetzt böse Zungen würden sagen, es läuft auf dem Hyper-V. Wir wissen es nicht, aber es läuft halt auf einem anderen Hypervisor, was auch immer da drunter ist. Das heißt also, eure ganze Management-Plattform, wie ihr VMs, sagen wir so im Sinne, betreibt, ist halt eine etwas andere. Gut, und da gab es gerade auch, wir haben ja die letzten Folge euch ein bisschen über die Neuigkeiten der VMware Explorer, sag ich mal falsch gesagt,
gesagt. Marketing auch, gleich wieder.
Komm, ja, genau, ne, was, ja. Was halt da gerade im August gelauncht wurde. Von VMware, da wurde nämlich die Gen 2 oder die Next Generation Horizon Cloud on Microsoft Azure nämlich gelauncht. Und das ist ganz interessant, weil das so ein bisschen so die Foundation dafür legt, wie wir halt in Zukunft halt auch unser Horizon sehen werden, sehr wahrscheinlich. Und mach's doch ganz kurz, was sind so die grundlegenden Unterschiede architektioneller Art dahinter? In der Generation 1 war es halt so, ich brauche halt eine Microsoft Azure Subscription, die braucht halt einfach mal, und dort legt halt schon mal Netzwerke an, geht es halt so ein Wizard durch, füllt die ganzen Sachen aus, also gibt Netzwerke an, also meine VNets an, gibt meine Subscription-ID an, dann brauche ich einen Domain-Key und so weiter und so fort und auch ein Zertifikat und sagt dann weiter. Und was passiert dann? Dann installiert quasi, erzeugt halt VMware eine Jumpbox, hat eine VM in der Subscription drin, lädt alle Sources runter und von dort aus installiert halt VMware für euch in eurer Azure-Subscription den gesamten Horizon-Stack. So, jetzt hier auch aufpassen, das ist nicht der gleiche Horizon-Stack, sagen wir mal so ein Stück weit, den ihr so kennt von On-Prem, das kommt nämlich hier aus dem VMware Horizon DAS, also Desktop as a Service, das ist halt minimal anders, das habt ihr halt, seht ihr halt, das sind halt zum Beispiel eure Connection-Server, heißen Smart Nodes, sind auf Linux basiert, also es ist ein bisschen anders, aber das interessiert euch gar nicht, weil das Ganze wird nämlich von VMware gemanagt, das heißt, das ist nicht eure Sache, die ihr betreiben müsst, das betreibt VMware für euch, also es ist eine Desktop as a Service-Plattform, sagt das Ganze, also im Gegensatz zu, sagen wir mal, dieses VMC und AWS zum Beispiel wäre halt ein Platform-as-a-Service, wo halt nur die Plattform bereitgestellt wird, ihr aber das Ganze selber installieren müsst. So, und wie schon gesagt, wenn dann der Wizard durchgelaufen ist, dauert 2 Stunden, habt ihr halt dann eine komplette Horizon-DAS-Infrastruktur stehen, inklusive Unified Access Gateway, inklusive Load Balancer, alles ist da und ihr könnt einfach direkt das Ganze konsumieren über eure Webseite und könnt anfangen halt, einen Master zu erstellen, deine Tools zu erstellen und eure Desktop zu erstellen. Das ist V1, ohne jetzt halt noch ins Tiefe reinzugehen. V2 ist ein bisschen anders. V2 hat vor allem ein bisschen das Ganze verfeinert. Ich hätte fast gesagt, hätte daraus gelernt, aber nein, er hat das Ganze verfeinert. Und zwar in diesem Fall ist ein Teil der Infrastruktur wird nicht mehr in eurer Subscription, also in eurem Bereich, den ihr zahlen müsst, betrieben, sondern betreibt vor allem selber. Das heißt also, die Connection-Server, wenn man so will, die laufen jetzt sozusagen in einem eigenen Tenant von vor allem in der VMware-Cloud. Das heißt, die sind deswegen auch für VMware einfacher zu patchen und zu betreiben, weil die nicht mehr bei euch in eurer Subscription drauf liegen. In eurer Subscription liegen jetzt quasi nur noch so ein Edge-Gateway, Ja, also ein Verbindungsstück, was halt sich mit dem Connection Server unterhält und die UAGs. Das heißt also, es ist wesentlich verschlankt worden und dementsprechend skaliert das Ganze besser und ist einfacher für beide Seiten einfacher zu betreiben. Und vor allen Dingen, weil wir weniger Infrastruktur haben, der im Kundenbereich drin liegt, ist auch günstiger das Ganze. Also auch die monatlichen Kosten sind geringer, weil wir natürlich weniger Server brauchen, um das Ganze zu betreiben. So, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig, ohne das Ganze mal irgendwie aufzumalen. Deswegen wollte ich es auch in dem Sinne hier grob kurz halten. Letzten Endes, was habt ihr auf der Plattform nachher, wenn ihr sie da habt? Ihr habt halt die Möglichkeit, halt ganz wie gewohnt, eure Link-Clones, Instant-Clones gehen hier nicht, eure Link-Clones zu betreiben, Published Applications zu betreiben. Ihr habt gleichzeitig mit dabei automatisch immer einen Dynamic Environment Manager, App-Volumes ist mit dabei. Also ist alles pre-installed, könnt ihr direkt nutzen. Und jetzt das Interessante, wo ich jetzt so ein bisschen mal so erzählt habe, ohne hoffentlich nicht zu tief in die Tiefe zu gehen, ist eigentlich eine ganz andere Frage. Und zwar, schön, dass es gibt, aber warum sollte ich überhaupt mit meinem Desktop in die Cloud gehen? Das ist doch die eigentliche Frage. Und das möchte ich mal in die Runde schmeißen. Also warum ist das eigentlich gerade meiner Meinung nach ein Hype-Thema? Warum finden das viele Leute cool? Und warum soll ich das überhaupt machen? Julius, was meinst du dazu?
Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Erklärung, Jens. Ich denke, das fasst es wirklich gut und bündig zusammen. Es gibt natürlich noch ohne Ende weitere Informationen und Material dazu, was dann auch noch ein eigenes Thema für sich ist. Aber um da auf deine Frage zu kommen, warum machen Kunden das? Also ich habe halt auch bei mir im Patch einige Kunden, die da Interesse haben oder es teilweise auch schon machen. Und es gibt wirklich verschiedene Beweggründe. Also das eine ist halt, man könnte jetzt ganz platt sagen, die Kunden gehen in die Cloud mit ihren Desktops, weil sie es on-prem nicht mehr wollen oder nicht mehr können. Und dieses nicht mehr wollen oder nicht mehr können, das hat halt eben verschiedene Gründe. Wir müssen das Ganze halt immer auf Horizon-Ebene sehen, also auf VDI-Ebene. Sprich, ich muss in meinem Datacenter definitiv Infrastruktur bereitstellen. Und dieses Infrastruktur bereitstellen, das hat halt seine Tücken im Jahr 2022, wenn ich über Hardwareverfügbarkeit, Chipmangel und so weiter nachdenke.
Stromkosten
ist jetzt auch noch ein Faktor, der ganz, ganz klar dazukommt. Dann habe ich auch häufig das Problem, dass ich schon mal 3 bis 6 Monate auf neue Hardware warte. Und wenn ich dann halt einen Use Case habe, der könnte sein, ich habe eine Firma übernommen oder ich habe einen Peak in meiner Performance, beziehungsweise dass ich halt mehr Performance brauche für einen gewissen Zeitraum, weil ich ein großes Projekt habe. Sprich, ich habe einen Bedarf, den kann ich gerade mit meiner On-Premise-Infrastruktur nicht abdecken und möchte deswegen in die Cloud gehen, entweder temporär oder dauerhaft. Und dann ist halt einfach da die Cloud natürlich eine wunderbare Alternative, da ich da halt, ohne mir jetzt direkt große Sorgen und Gedanken über die eigene Infrastruktur zu machen, Infrastruktur mieten kann, as a Service, Plattform as a Service, wie man es auch immer dann benennen möchte. Und dann kann ich da halt entweder mit einer kleinen Instanz oder mit einer großen Instanz, die dann halt vielleicht nach oben skaliert anfangen und mir meine Ressourcen aus der Cloud beziehen, on demand. Und das ist dann natürlich halt je nachdem der Faktor. Da gibt es verschiedenste Vertragswerke, gerade auch bei Microsoft. Aber ich kann es ja auch auf monatlicher Ebene zum Beispiel machen, dass ich sage, ich brauche jetzt meinetwegen die Infrastruktur nur für 3 Monate, weil dann halt ist die Firma, die ich gekauft habe, integriert oder mein Peak ist vorbei und dann kann ich das Ganze wieder abstoßen. Ob das dann so kommt oder ist, das ist wieder eine zweite Frage. Aber Fakt ist halt, wenn ich temporär Infrastruktur brauche und sie jetzt nicht irgendwo noch unterm Schreibtisch im Datacenter oder sonst wo habe, dann ist die Cloud schon mal eine sehr, sehr gute Alternative. Aber das ist halt auch nur ein Use Case. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere und gerne auch das Wort an die anderen übergeben.
Ja, ich nehme das mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich nämlich den Fall, dass ich Kunden habe, die Rechenzentren voll haben. Und was viele Leute jetzt noch gar nicht verstehen, wir haben darüber, glaube ich, schon philosophiert, auch schon mal ein Stück weit, das ist auch ein Grund des Podcasts hier, EOC und auch gerade VDIs haben halt einen viel höheren Stellenwert jetzt nach der Pandemie oder während der Pandemie bekommen. Weil vorher war, hey, hast halt einen Virtual Desktop gehabt, ja, wenn der nicht geht, ja, so what, du kannst ja im Büro arbeiten. Während der Pandemie, wenn du nicht ins Büro gehen kannst, hat der Virtual Desktop aber mal einen ganz anderen Stellenwert. Wenn der nicht geht, dann haben wir ein Problem mit dem Arbeiten. Deswegen haben wir viel höhere SLA, also Service-Level-Anforderungen an unsere VDI-Infrastruktur. Und die kann ich vielleicht gar nicht mit meinem On-Prem-Data-Center offiziell gar nicht abdecken. Also auch da vielleicht eine Idee, vielleicht möchte ich halt dann das Ganze als zweites Rechenzentrum meinetwegen in der Cloud reingehen, als für die Verfügbarkeit oder. Ne?
Ja, vor allem, das ist ja ein Riesenthema. Also sind wir mal ganz ehrlich, ne? Wenn ich alleine an meine Kunden denke, wie du schon gesagt hast, die einen haben keinen Platz mehr im Rechenzentrum, die anderen wollen es eigentlich loswerden, weil sie wollen halt Spin-Up machen, wenn sie es brauchen und Spin-Down, wenn sie es nicht mehr brauchen. Und das gibt dir halt nur die Flexibilität von Sind wir mal ganz ehrlich, Cloud heißt ja auch nichts anderes als irgendwem anders gehört der Server und die ganze Infrastruktur. Also richtig. Dieses Ganze mit der Wolke und so ist ja immer alles schön dargestellt, aber das ist ja eigentlich auch nur ein anderer Name für irgendwem anders gehört die ganze Infrastruktur. Ist wie Leasing. Das größte Problem, was ich halt heutzutage immer noch sehe, und da muss ich gestehen, das finde ich halt schade. Ich mag den Begriff Cloud nicht, aber benutze ihn einfach mal, weil er überall gegenwärtig ist, dass die Cloud halt dir einfach eine Flexibilität bietet, die du halt im On-Prem einfach nicht hast. Sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn ich mir überlege, was für Durchlaufzeiten wir halt bei manchen Kunden haben, bis da überhaupt ein neuer Server überhaupt bestellt wird, in der Zeit ist das komplette Projekt eigentlich schon ad acta gelegt. Und jetzt gerade im VDI-Bereich, diese Cloud, das ist halt einfach, vor allem wenn wir jetzt mal auf Azure Fokus setzen mit AVD und wie der ganze Kladderadatsch heißt, da hast du ja Möglichkeiten en masse, ne? Du hast es zentral gemanagt, du kannst es direkt ins komplette Microsoft Management mit aufnehmen und das ganze Thema Lizenzen ist mehr oder weniger vom Tisch, wenn du die richtigen Microsoft Lizenzen hast und so weiter und so fort, weil das ganze Lizenzthema das ist ja so oder so gut, ganz heißes
Eisen. Das ist, genau, da wollen wir uns, glaube ich, gar nicht drauf begeben, aber man kann grob sagen, dass halt Lizenzen ist halt schwierig halt auf anderen Clouds, also ich meine, wenn man halt sagt, ein Desktop ist halt sehr nah an den, ja, also was habe ich auf meinem Desktop drauf? Da habe ich Office-Lizenzen drauf, da habe ich meine ganzen End-User-Sachen drauf. Das ist in vielen Fällen Microsoft-Lizenzen und da macht es die Microsoft einem schon einfacher, wenn man halt dann direkt auf Microsoft bleibt. Wenn man das diese Lizenzen auf anderen Hyperscalern erwerben möchte, sagen wir so, ist das vielleicht nicht ganz so einfach und nicht mal ganz so einfach möglich und auch andere Kostenstrukturen dahinter. Das kann man, ich glaube, das kann man so sagen, ohne jetzt weiter zu sehr.
Ja. Ohne das also jetzt auf jeden Fall, eben auf jeden Fall sollte man sich die Lizenzsituation so oder so ziemlich genau vorab betrachten. Also das ist definitiv ein Thema für sich.
Und was, was man definitiv auch beachten sollte, was ich schon in meinem Kundensegment hatte, wenn jetzt sich ein Kunde dafür entscheidet, beispielsweise jetzt den Schritt in die Cloud zu gehen mit entsprechend Horizon und erstmal einen hybriden Ansatz fährt und dann vielleicht im späteren Zeitpunkt sagt, okay, ich mache irgendwo den kompletten Switch und beispielsweise innerhalb seiner On-Premise-Umgebung gewisse API-Automatisierung am Laufen hat, sei es jetzt selbst programmiert oder auch mit, weiß ich nicht, wie Realize Automation und wie halt unsere 1000 Produkte halten. Da wird es natürlich schwierig und ich denke mal, da muss man auch den Kunden vernünftig beraten, wenn du jetzt beispielsweise nativ Azure gehen würdest, wo ja kein, ich sag mal, VMware SDDC unten drunter ist, gehen dir natürlich dann diese Tasks oder ich sag mal, diese Automatisierung, die du vorher vielleicht in jahrelanger Arbeit entwickelt hast, sind dann erstmal quasi weg. Von daher auch wieder da, Obacht, Multicloud-Thema, aber am Ende des Tages muss es natürlich immer auf die kundenspezifische Anforderung ausgelegt werden. Ne? Also das hatte ich auch schon mal, von daher ist es da gut zu wissen, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, einmal mit entsprechendem VMware SDDC darunter oder halt, wie Jens und Julius schon gesagt hat, Native Azure und ab geht's.
Genau, Hauptsache Horizon ist da drauf, weil das bringt uns dann schon ein bisschen mehr Management-Sache darüber. Ich möchte einmal ganz kurz, das ist für mich nämlich ganz wichtig, das Thema. Da können wir auch ein bisschen ein Stück weit in die Thema Kosten rein, noch einmal sagen, noch mal auf diesen Unterschied hingehen. Es gibt die Horizon Cloud, ihr könnt euer Horizon betreiben, wirklich auf VMC, Oracle und wie sie alle heißen, Google Cloud. Ganz wichtig, dort Insta habt ihr halt dort mietet ihr euch, wenn ihr so wollt, in der Cloud einen Server, einen ASIC-Server. Und auf dem, den habt ihr, den müsst ihr bezahlen. Und dort drauf müsst ihr selber halt eure VM erzeugen, ihr könnt selber halt euer Horizon drauf installieren, auf euren Server, wie ihr es auch on-prem macht. Das heißt, der Einstieg dort ist wesentlich einfacher, weil es halt quasi genau das Gleiche ist, wie ihr es halt auch schon on-prem gemacht habt. Der Unterschied ist aber, und das ist ganz wichtig, bei den ganzen Clouds zahlt ihr in der Regel, ich nehme jetzt mal das Beispiel VMC und AWS, dort zahlt ihr pro Host. Pro ESX-Host. Das heißt also, ich kaufe minimal 3 ESX-Hosts, weil ich brauche halt so eine Art Visa darunter. Und die zahlt ihr, ob ihr sie voll macht mit Desktops oder ob sie nicht mit voll macht mit Desktops, ist da vollkommen irrelevant, weil ihr zahlt ja halt pro eingeschalteten Server, also ESX-Server darunter, nicht pro VM. Das heißt, die sind super toll für 24/7-Workloads. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr halt 24/7 eure Desktops habt. Also habt ihr quasi einen Schichtbetrieb oder was auch immer, Follow the Sun. Prima, kann ich mir überlegen. Das Coole bei dem Horizon auf Azure, also wo es wirklich auf Native auf dem Azure-Stack ist, dort ist es anders, dort habt ihr ein anderes Bezahlmodell. Dort zahlt ihr nur für die Ressourcen, die ihr konsumiert. Das heißt, wenn der Desktop läuft, dann zahlt ihr für ihn. Und wenn der Desktop nicht läuft, zahlt ihr dort auch nicht. Das ist ein anderes Bezahlsystem dahinter. Und dort könnt ihr auch wesentlich unterschiedliche, viele unterschiedliche Maschinentypen machen. Also ich kann sagen, ich habe 2-3 riesengroße, 2-3 kleine und. Heißt also, die großen kosten mehr, die kleinen weniger. Und wenn ihr sie ausmacht, also wenn ich sage, ich fange morgens 7 an, ist mein Desktop, schalte ich ihn vorher an. Und abends 18 Uhr fahre ich ihn runter, spare ich dort massiv Kosten, weil ich halt nicht 24/7 bezahlen muss. Und letzte Sache, da gebe ich an Jana ab. Das Coole ist halt dabei, stell mal ein Stichwort Grafikkarten. Ja, ich sage immer so, Grafikkarten ist ein Thema heutzutage, eigentlich muss ich halt eine GPU irgendwie drin haben bei meinen Maschinen, weil sonst bin ich irgendwie voll schnell out of the date. Und wenn ich jetzt Hardware kaufe heutzutage, wenn ich den bekomme, dann habe ich halt eine GPU eingebaut, die muss für die nächsten 3 Jahre reichen und ich muss alle meine Server damit ausstatten. Das ist ein riesengroßer Anfangsinvest. Bei Azure ist so, ich sage, 7 Leute brauchen eine GPU, dann kriegen die eine VM, die eine GPU drin haben. Dann kosten nur diese 7 VMs mehr, alle anderen nicht. Also ich kann hier wirklich gezielt sagen, der kriegt eine, der kriegt keine und ich zahle wirklich nur dann bei dem, der sie auch wirklich braucht. Und das ist halt eine richtig coole Flexibilität, die ich dort habe und das ist halt ein Grund, warum das gerade so ein schönes und tolles Hype-Thema ist. Ich gebe aber mal wieder rüber an den Rest, ich wollte auch noch was sagen, bestimmt.
Sorry. Ja, also das ist ja alles total richtig, was du sagst. Das triggert irgendwie ganz viele Rädchen im Kopf, wo man denkt, aber denk doch da dran und denk doch da dran, weil natürlich zum Beispiel die GPU-Thematik, ist vollkommen richtig, aber die Gemeinheit der Cloud oder beziehungsweise der Multicloud-Deployments liegt halt darin, dass ich gar nicht überall eine GPU haben kann. Bei deinem Horizon Cloud an Azure, da habe ich meine GPU. Bei anderen Geschmacksrichtigungen
gibt es gar nicht.
Geschmacksrichtigungen gibt es das nämlich nicht. Und das ist halt alles, und das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich nochmal den Bogen drin hinbringen möchte. Ein GPU, vollkommen richtiger Faktor. Aber wann brauche ich ein GPU tatsächlich, wenn ich irgendwie Entwicklungsarbeit mache, 3D-Desktops, CAD-Berechnungen, hast du nicht gesehen. Für einen normalen Office-Worker, der wirklich Excel, PowerPoint oder das Google-Äquivalent in dem Zusammenhang macht, da brauche ich nicht zwingend eine GPU. Da bin ich mit all meinen anderen Clouds eigentlich definitiv sehr gut unterwegs. Ja, da muss ich halt tatsächlich auch ein bisschen gucken. Also was ist mein Use Case, wie du eben sagtest? Habe ich Shift- oder schichtbasierte Arbeitsmodelle? Habe ich einen Entwickler, der in dem Zusammenhang 8 Stunden am Tag den Rechner braucht oder beziehungsweise der nachts vielleicht auch Berechnungen laufen lässt? Kann ja auch natürlich sein. Also ich muss sehr, sehr genau wissen, was möchte ich denn eigentlich für einen Desktop aus der Cloud haben? Das heißt, wenn wir auch da mit dem Kunden sprechen, sprechen wir eigentlich erstmal überhaupt nicht über Technologie oder was auch immer, sondern es ist erstmal, was willst du denn eigentlich, lieber Kunde, was willst du denn eigentlich mit deinem Desktop in der Cloud machen? Ist das da dein normaler Office-Arbeiter, der, wie gesagt, Word, Excel, PowerPoint macht? Ist das dein Entwickler oder was auch immer? Und dann fängt halt tatsächlich so ein bisschen die Beratungsleistung an, dass du den Kunden da in die richtige Richtung führst und da halt in Use Cases gehst. Und das, was ich halt sehr häufig jetzt gesehen habe bei den Kunden, ist halt dieser klassische Use Case. Wie gesagt, Firma übernommen, auch 500 VDIs aus der Cloud für einen normalen Office Use Case für 6 Monate. Und dann habe ich halt da schon mal eine relativ große oder freie Auswahl und kann so ein bisschen auch den Kunden motivieren, bring your own cloud. Das ist dann halt natürlich ein ganz cooler Faktor. Und das gegebenenfalls dann auch mit der On-Premise-Umgebung, die unter Umständen schon besteht, verknüpfen. Also das ist halt so ein bisschen
der Punkt. Hast du vollkommen recht, wollte ich auch nicht sagen. Also sollte nicht so rüberkommen in dem Thema. Mhm. Also was ich nur da sagen wollte, das passt nämlich zu deinem Thema halt auch. Was mir wichtig ist halt, wenn ihr schon in der Cloud seid, auch gerade was dann bring your own cloud, dann ist häufig für die Leute gesetzt, hey, ich bin ja schon in der Cloud, mein Server in der Cloud A, dann müssen meine Desktops auch in der Cloud A landen. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, nein. Also gucken, was macht am meisten Sinn, wo betreibe ich meine Desktops eigentlich mit meinen Anforderungen am besten? Und das muss nicht zwingend sein, nur weil ich halt in der Cloud A bin, dass meine Desktops dort auch laufen müssen, sondern man sollte wirklich gucken, ja, wir können hier auch den Multi-Dot-Ansatz fahren. Da, wo die Server am besten laufen, sollten auch die Server laufen. Und dort, wo die Desktops am besten laufen, sollen die Desktops laufen. Das ist so meine
noch,
Meinung.
Noch einen draufsetzen, ganz kurz. Und das, dann haben wir das auch abgehakt. Heute Cloud A, morgen Cloud B. Also ist übertrieben, aber ist natürlich möglich. Ich bin nicht gebunden an eine Cloud, wenn ich einmal meine Dinge dort habe.
Korrekt. Mit der Horizon Universal Control Plane und dem richtigen Lizenzmodell am Start kann man es ja dann überspitzt genauso sagen.
Im Endeffekt.
Montag Microsoft, Dienstag Amazon, Mittwoch Google und am Donnerstag connecte ich mich gegen On-Prem und am Freitag.
Und doch alle parallel, wohlgemerkt. Ne? Ich kann durchaus auch das Ganze mischen mit der Control Plane. Ja. Das ist halt auch, wer denn möchte.
Ja. Da wir ja so schön über Cloud reden, dann kann ich ja eigentlich nur sagen, the sky is the limit.
Das ist gut. Das ist ein schöner
Abschluss, oder?
Würde ich sagen, genau.
In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank. auch wieder für dieses interessante Thema. Ich bin ja ehrlich, also Cloud, ich finde es super interessant, aber hatte leider noch nicht so viele Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Im Kleineren, klar, aber ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende. Ciao.
Ciao. Bis dahin. Ciao.
Ciao.